Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Los Angeles Kings sind das Team, auf das ich heute schaue in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Bevor es aber damit losgeht, ein dickes Dankeschön an Julian. Julian hat über PayPal in den Topf mit eingezahlt. Vielen, vielen Dank, Julian. Ist auch jemand, der des Öfteren sehr, sehr gute Fragen stellt oder Anregungen gibt für Themen. Da gibt es, glaube ich, auch eine Frage zu den Edmonton Oilers. Die habe ich mit auf der Liste. Die sind noch nicht dran. Heute, wie gesagt, die Los Angeles Kings. Wenn ihr aber zum einen etwas tun wollt, um den Podcast zu unterstützen, dann könnt ihr das machen über steadyhq.com/sportpassion. Da könnt ihr ein Abo abschließen oder wenn ihr einmalig was einzahlen wollt, so Julian, paypal.me/sportpassion.de. Und ansonsten natürlich könnt ihr auch helfen und das macht ihr wirklich, indem ihr Fragen stellt, indem ihr mir Kommentare, Anmerkungen schickt zu den Sendungen, aber auch zu den Teams, zu euren Teams. Was denkt ihr, was eure Teams in der nächsten Saison so leisten könnten? Was für Fragen habt ihr zu den Teams? Und da kann ich ja auch gleich nochmal kurz darauf eingehen, wer denn jetzt noch kommt, außer den Los Angeles Kings, die heute eben dran sind. Edmonton habe ich erwähnt. Dann sind natürlich zum Beispiel noch Tampa Bay Lightning mit dabei, die Vegas Golden Knights, Maple Leafs sind mit dabei, New York Rangers, die Panthers als Stanley Cup Champion, die Stars, die Devils, die Hurricanes. Es sind noch einige sehr, sehr gute Teams mit dabei, wird ja jetzt immer besser. Ich gehe nach der Wettquote. Und von daher, wenn ihr da Fragen habt zu den Teams, die jetzt noch kommen, sehr, sehr gerne at Lars-Mar oder info@sportpassion.de. Damit steigen wir ein in die Los Angeles Kings. Die Kings haben im letzten Jahr eine Bilanz gehabt von 44 Siegen, 27 Niederlagen. 11-mal gab es einen Extrapunkt. Das waren dann am Ende 99 Zähler. Das waren 5 weniger als in der Vorsaison. Sie landeten auf Platz Nummer 3 und sie hatten damit die siebtbeste Bilanz im Westen. Und dann gab es in den Playoffs, ja, täglich grüßen die Oilers oder jährlich grüßen die Oilers, so müsste das Motto lauten aus Sicht der Los Angeles Kings. Wieder mal den Vergleich mit den Edmonton Oilers und in den Jahren zuvor, da waren es noch knappe Serien, auch mit Verlängerung. Erste Serie vor 2 Jahren war in 7 Spielen, letzte Saison, also vorletzte Saison dann in 6 Partien und jetzt in der abgelaufenen Spielzeit, da waren es nur noch 5 Partien, die die Edmonton Oilers brauchten, um die Los Angeles Kings auszuschalten. Und mal wieder gab es Veränderungen bei den Los Angeles Kings. Zum einen gab es Veränderungen im Coaching-Staff. Am 2. Februar hat Jim Hiller Todd McLellan erstmal als Interimscoach abgelöst und am 22. Mai, da wurde Hiller dann offiziell der 30. Trainer in der Geschichte der Los Angeles Kings. Hiller war bei den Red Wings Assistant Coach unter Mike Babcock, ist dem dann nach Toronto gefolgt und war dann bei den New York Islanders zwischendurch und ist seit 2022/23 bei den Los Angeles Kings. Er ist jemand, der eigentlich ein Spezialist ist für die Offensive und das Powerplay. Und ja, vielleicht ist das so, dass die Los Angeles Kings davon jetzt in der nächsten Spielzeit profitieren können. Wenn wir aber hören, Jim Hiller ist der neue Coach, dann hat natürlich ein General Manager da ja vielleicht einen Fehler gemacht vorher, beziehungsweise einen Fehler korrigiert. Und dieser General Manager ist Rob Blake. Und Rob Blake ist seit 8 Jahren General Manager bei den Los Angeles Kings. Und er ist natürlich eine Vereinslegende, er ist ein Hall of Fame-Spieler, gar keine Frage. Nur Rob Blake hat als General Manager nicht eine Playoff-Serie gewinnen können mit seinem Team. Und da muss ich schon sagen, das ist enttäuschend und vielleicht jetzt auch so etwas wie seine letzte Chance. Denn so langsam sollten sie dann auch mal ja, zeigen, was sie können und vielleicht auch zeigen, was für ein Potenzial sie haben. Oder aber, er hat vielleicht die falschen Entscheidungen in den letzten Sommerpausen getroffen. Im letzten Jahr gab es ja den großen Trade für Pierre-Luc Dubois. Da haben sie einiges an Spielern abgegeben. Ja, und jetzt in diesem Jahr, da korrigieren sie das Ganze wieder. Ich schaue einfach mal auf die Abgänge. Und bei den Abgängen ist Matt Roy dabei. Der ist nach Washington. Pierre-Luc Dubois, der ist auch in Washington. Cam Talbot ist mittlerweile in Detroit. Victor Arvidsson ist in Edmonton. Karl Grundström oder Grundström ist bei den San Jose Sharks und Blake Lizotte ist in Pittsburgh. Wer kam für Pierre-Luc Dubois? Darcy Kemper aus Washington, Joel Edmondson kam aus Toronto, Warren Fogle kam aus Edmonton, Tanner Jeannot aus Tampa Bay, Caleb Jones aus Colorado, Kyle Burrows aus San Jose, Jack Studnicka auch aus San Jose und Glenn Gordon von den Anaheim Ducks, dem Nachbarn. Also wir haben den großen Trade mitbekommen, Darcy Kemper gegen Pierre-Luc Dubois. Ist für Pierre-Luc Dubois wieder eine neue Chance. Da habe ich drüber geredet in der Folge zu den Washington Capitals. Hört euch die sehr, sehr gerne an. Und es ist auch eine neue Chance für Darcy Kemper, denn der hat in den letzten Jahren auch nicht so besonders gut gespielt bei den Washington Capitals. Der hat einen Gegentorschnitt von 3,31, eine Fangquote von 89% in 33 Spielen. Und am Ende war er nicht mal mehr die Nummer 1 bei den Washington Capitals. Das war dann tatsächlich Charlie Lindgren, der ihm den Rang abgelaufen hat. Nicht nur was die Starts betrifft, sondern auch was die Statistiken betrifft. Und dementsprechend war es dann für Washington, glaube ich, eine vergleichsweise einfache Entscheidung, zu sagen, na gut, dann gehen wir eben einen anderen Weg, holen uns einen Center, der uns vielleicht in der Offensive weiterhelfen kann. Backstrom ist nicht da bei Washington, also Pierre-Luc Dubois geholt. Das hat jetzt mit den Los Angeles Kings dann natürlich in dem Sinne erstmal nichts zu tun. Aber die Kings haben jetzt versucht, eine Torhüter-Position zu adressieren. Und da gab es in den letzten Jahren Cal Peterson, Jonathan Quick, Phoenix Copley, Jonas Kopisalo, David Riddich und eben jetzt Cam Talbot. Und auch für den war dann nach einer Spielzeit wieder Schluss. Wenn ich mal auf die Zahlen von Talbot schaue, da hatte auch, der Gegentorschnitt, der war eigentlich ganz gut, 2,5. Die Fangquote 91,3. Auch David Riddich, der war sogar noch ein bisschen besser, 2,16. Und 92,1, also die Zahlen an sich der Torhüter bei den Los Angeles Kings, die waren gut, nur nachher dann in den Playoffs war es eben nicht mehr so. Und die Frage ist ja auch, wie ist die Situation jetzt, wie ist die Dynamik? Darcy Kemper kommt als jemand, der natürlich das höhere Gehalt hat und der auch den Stanley Cup gewonnen hat. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt eben das letzte Jahr nimmt, da war David Riddich derjenige, der besser ist, der hat noch ein Jahr Vertrag, bekommt nur 1 Million im Vergleich zu den 5,25, die Darcy Kemper als Gehalt erhält. Also das ist schon auch eine interessante Dynamik. Es sind auch alles zusammen mit Phoenix Copley drei Torhüter, die über 30 sind, 32, 32 und 34. Also auch das ist so eine etwas andere Situation, als wir sie bei anderen Teams auch haben. Also auch da, ja, ganz, ganz interessant, dass eben die Los Angeles Kings auf der Torhüterposition so eine etwas andere Dynamik haben als Teams, die ich bisher schon betrachtet habe. Was gibt es ansonsten noch zu sagen? Wir schauen mal so ein bisschen auf die Statistiken aus der letzten Saison. Und das ist so gewesen, dass die Los Angeles Kings bei den geschossenen Toren auf Platz 16 lagen. Mittelfeld bei den Gegentoren, da lagen sie auf Platz Nummer 3, nur 210 Gegentreffer. Corsi-Wert war auch überraschend gut, da lagen sie auf Platz 6. Was den betrifft, die Torchancen allerdings, die sie sich erspielt haben, da lagen sie nur auf Platz Nummer 28. Schussquote war auf Platz 21, die Fangquote auf Platz 4. Also das spiegelt alles so ein bisschen wider. Offensive eher schlecht, Defensive gut. Powerplay lag auf Platz 12 und das Unterzahlspiel exquisit auf Platz Nummer 2. Also die Sorgen lagen eher in der Offensive. Das ist allerdings dann schon erstaunlich, dass man da die Torhüterposition wechselt und mit Pierre-Luc Dubois einen vermeintlich guten Offensivspieler abgibt. Aber Pierre-Luc Dubois hatte in der letzten Saison eben dann nur 40 Punkte in 82 Spielen, 16 Tore, 24 Vorlagen. Und insgesamt muss man halt sagen, waren die Offensivleistungen schon ein Stück weit enttäuschend. Top-Torjäger war Trevor Moore mit 31 Treffern. Top-Point-Getter, also der Top-Scorer, das war Adrian Kempe, mit 75 Punkten. Dazu hatte Kempi noch 28 Tore. Kevin Fiala war noch da mit 29. Anze Kopitar mit 26. Quinton Byfield auch mit 20. Das sind jetzt 5 Spieler mit 20 oder mehr Treffern. Aber danach kommen auch nur noch 4, die zweistellig getroffen haben. Also es ist schon ja so ein bisschen zu wenig dann. Und wenn wir auch bei Kevin Fiala gucken, der war früher auch mal für 30 Tore gut. Und auch die 5, 6, 8 Tore, die er vielleicht hätte mehr erzielen können, die wären sicherlich gut gewesen für die Los Angeles Kings, speziell dann auch nachher in den Playoffs. Ja, wenn ich da mal weiterschaue, wenn ich auf die Reihenzusammenstellung schaue, was kann man sich erwarten und was sind vielleicht Punkte, wo sie sich verbessern müssen? Also vorne erste Reihe, Kopitar, Campy, Alex Laferrière, ja, ist in Ordnung. Die zweite Reihe, das ist so eine Reihe, von der ich mir sehr, sehr viel erhoffte, wenn sie denn so spielt, wie sie hier aufgeschrieben ist. Quinton Byfield, Kevin Fiala und Warren Fogel. Und da muss man wirklich sagen, dass Fogel eben von den Oilers kommt, hat jetzt gezeigt, er weiß, wie man die Kings schlägt. Weiß nicht, ob das dann so positiv ist. Quinton Byfield, das ist sicherlich so derjenige, der den größten Schritt im Grunde dann nach vorne machen muss aus Sicht der Los Angeles Kings, der endlich mal einen Elite-Scorer werden muss. Der hat im letzten Jahr dann eben 55 Punkte gehabt, 20 Tore. Das ist Mittelmaß, würde ich einfach mal sagen. Das ist vielleicht Zweitreihenmaterial, bei manchen Teams eher vielleicht dann auch in Richtung dritte Reihe. Und jetzt ist langsam die Zeit, dass Quinton Byfield den nächsten Schritt geht. Er ist 22 Jahre alt, das ist natürlich viel gedruckt für einen jungen Mann. Auf der anderen Seite mit 1,95, fast 100 Kilogramm, ist er eben auch jemand, der dann als Center da zeigen muss, dass er einfach auch ein bisschen mehr kann als diese 20 Tore und 50 Punkte. Da müsste dann irgendwas mit 30 und idealerweise 80 bei rauskommen. Und dazu Kevin Fiala vielleicht auch den Weg ein bisschen frei machen und dann ihm auch noch einige Tore auflegen. Also das wäre für mich so ein bisschen das, was ich eigentlich erwarte von dieser zweiten Reihe, die dann vielleicht so ein bisschen sich offensiv als beste Reihe der Los Angeles Kings herauskristallisieren könnte. Wenn ich bei Warren Fogel gucke, der hat in der letzten Spielzeit auch 20 Tore gemacht. Das war für ihn die Bestleistung, was den NHL-Bereich betrifft. Und da würde ich schon sagen, also sagen wir mal 17, 18 sollten es dann sein. Ansonsten wird es auch da schwierig. Dritte Reihe, Philip Deneau, Trevor Moore und Akil Thomas. Da muss man natürlich sagen, dass Deneau und Kopitar zwei sehr, sehr gute Defensivcenter sind. Deswegen hätte Byfield da vielleicht auch so ein bisschen freie Hand, dass man sagen kann, er kann sich offensiv entfalten, er kann mit seiner Reihe offensiv gestalten und die anderen sorgen eben dafür, dass defensiv das besser steht, wobei man auch da sagen muss, dass Trevor Moore ja eine sensationelle Entwicklung gemacht hat, also 31 Tore, das ist schon sehr, sehr gut. Es war ja die Bestleistung, was die Los Angeles Kings in der letzten Saison betrifft und auch für ihn war es ein richtiger Sprung nach vorne, eine richtige Explosion. Vorher war die Bestleistung 17 Tore. Und da ist das ja fast eine Verdoppelung. Von daher, er war so einer der positiven Punkte bei den Los Angeles Kings. Und da können sie darauf hoffen, dass er das auch beibehalten kann. Zumal auch in Kombination mit Deneau, dass das ganz wichtig, dass dann ganz wichtig ist, so wollte ich sagen, dass eben neben Deneau, der defensiv eher stark ist, auch jemand dann vorne eben das Tor treffen kann in dieser dritten Reihe. Die vierte mit Alex Turcotte, Tanner Janot und Trevor Lewis. Auch das ein Punkt. Tanner Janot kommt neu. Auch wieder frischer Start. Hat sicherlich in Tampa Bay überhaupt nicht das erreicht, was er und wahrscheinlich auch die Tampa Bay Lightning sich von ihm erhofft haben. Und dann Alex Turcotte. Das ist ein sehr, sehr hoffnungsvoller Spieler. Das ist ein super Prospect. Den hatten sie an Nummer 5 2019 verpflichtet. Der ist in der NHL noch nicht angekommen, hat letztes Jahr 20 Spiele gemacht, aber jetzt eben erst eine volle Saison, der war viel verletzt, er ist eher ein kleinerer Spieler, aber ja, jetzt auch für ihn, jetzt ist der Zeitpunkt, um sich zu etablieren, um reinzukommen in die NHL und um dann eben auch entsprechend da dem Team ein bisschen mehr zu geben. Und das wäre sehr, sehr wichtig für die Los Angeles Kings, wenn er da auch mit reinkommen kann und sie dann da auch diesen Verlust auf der Center-Position mit Pierre-Luc Dubois, den sie abgegeben haben, dann auffangen können. Und wenn man sich das anschaut, die vier Center, die wären ja in Ordnung. Kopitar, Byfield, Deneau und Turcotte. Wie gesagt, zwei Defensive gut, zwei eher offensive Center. Wäre eine gute Kombination, gute Variation für mich. Und Das klingt auf dem Papier nicht schlecht. Aber wie gesagt, da sind viele Fragezeichen mit dabei. Zum einen auch bei Kopet da vorne. Ich meine, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Einmal kurz drauf geschaut, wie alt er denn wirklich jetzt ist. Ansu Kopitar ist mittlerweile 37 Jahre alt. Also auch da kann man sich nicht darauf verlassen, dass er die nächsten Jahre das Niveau hält. Das wird auch irgendwann nach unten gehen. Deswegen sollten die Jungen jetzt auch nachrücken. In der Defensive, ja, das ist erstaunlich irgendwie für mich, denn defensiv sind die Namen gar nicht so fancy, wenn man sich das Ganze anhört. Klar, Drew Doughty kennt man. Drew Doughty hatte, meine ich nach John Carlson, die meiste Eiszeit in der gesamten NHL mit 25 Minuten und 48 Sekunden. Und kann man jetzt sagen, naja, ist ja super. Nur der Mann ist eben auch 34 Jahre alt. Auch da wieder fehlt so langsam ein bisschen der Nachwuchs, wobei man hinten dritter Verteidigerpaar mit Brent Clark noch jemanden dazu bekommen hat. Aber der Reihe nach, also Drew Doughty, Mickey Anderson, das passt, Vladislav Gavrikov und Jordan Spence ist auch solide und dann eben hinten Joel Edmondson, der dann entsprechend auch neu kommt und aus Toronto kommt und da, ja, weiß ich nicht, hat er die Erwartungen erfüllt? Also ich habe mir nicht viel von ihm erwartet und es kam auch nicht viel. Und dann ist aber da hinten zu nennen auch ein zweites sehr, sehr interessantes Prospect, Brent Clark. Der hat in der letzten Saison schon gespielt. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Partien hat er gemacht. 16 Stück hat er gemacht. Nummer 8 Pick im 2021er Draft. Also das ist auch eben ein Punkt, wenn du jetzt deinen Nummer 5, also zwei Erstrunden-Picks aus 2019 und 2021 mit reinbekommst in den Kader, wenn die jetzt mit gut spielen können. Der ist 21, Brent Clark. Das wäre auch jemand, der ihnen sehr helfen kann, der dann eben auch dafür sorgen kann, dass die anderen vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit haben in der Defensive. Auch das wäre sehr, sehr wichtig. Und er ist jemand, der auch offensiv sehr gut spielen kann, der auch offensiv dann sehr gut auch das Team mit unterstützen kann. Er hat 6 Punkte gemacht als Verteidiger in seinen 16 Spielen letzte Saison in der NHL, also nicht AHL oder so, sondern in der NHL. In der AHL hat er fast einen Punkt gehabt pro Partie als Verteidiger. Also jemand, der weiß, wo das Tor steht, jemand, der weiß, wie man auch das Team oder wie man den Angriff auch einleiten kann. Vielleicht auch jemand, der über 2-3 Jahre dann ins Powerplay mit reinrückt, vielleicht dieses Jahr schon in der zweiten Formation. Will mal gucken, ob das hier auch schon so dargestellt wird. Ja, genau, zweite Formation ist er mit dabei. Also warum denn noch nicht? Und das kann ihnen wirklich noch helfen. Wenn wir schon bei Prospect sind, dann wäre da noch ein Stürmer zu nennen, Akil Thomas. Der ist der Zweitrundenpick 2018 gewesen, hat letztes Jahr in der NHL auch mal reingeschnuppert, in 7 Spielen 3 Tore gemacht. 4 Punkte, also er ist mittlerweile schon 24. Der hat in der AHL eine sehr gute Saison gespielt für ihn selber in Ontario und ist jetzt auch nicht der Größte, aber jemand, der auch eben dann vielleicht in den unteren 6 auch mal unterstützen kann, wenn sich ja jemand verletzt oder wenn Turkett nicht so funktioniert, Genoma eine Verletzung hat und so weiter. Also das wäre auch jemand, der sie da durchaus mit unterstützen kann und den die Los Angeles Kings dann vielleicht auch mit hochziehen können. Was erwarte ich mir von den Los Angeles Kings? Die sind in der Quote auf Platz 14, 1:270 ist das, was man in Vegas bekommt. Also $270 für einen Dollar auf den Stanley Cup Sieg. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen überrascht über die Platzierung der Los Angeles Kings. Die waren letzte Saison zum Schluss hin fand ich überhaupt nicht gut. Jetzt kann man sagen, ja, Platz 3. Aber die sind sang- und klanglos untergegangen gegen Edmonton. Und ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie sich groß verbessert haben. Ja, die Veränderung, nur die Torhüterposition, weiß ich nicht, war die das Problem in den Playoffs? Ja, aber musste man jetzt da Darcy Kuemper holen? Und weiß ich nicht. Also es wirkt alles so ein bisschen komisch, alles so ein bisschen Flickschusterei. Auch eine Saison den Trade, nächste Saison den Trade von Rob Blake, also lange schaut sich das Besitzerkonsortium da, glaube ich, auch nicht an. Und dementsprechend viel, viel Druck, glaube ich, in Los Angeles. Und es wird schwierig, einfach nach vorne zu kommen weiter. Also wenn man jetzt sagen will, naja, vielleicht spielen sie mal nicht gegen Edmonton. Ja, dann musst du aber eigentlich versuchen, direkt hinter Edmonton zu landen, auf Platz 2 vielleicht, oder eben dann auch vor ihnen. Das glaube ich nicht. Also wenn ich mir die Pacific anschaue, vorne Edmonton, Vancouver, Vegas würde ich auch noch sagen, vor den Los Angeles Kings, dann sind sie da. Ja, das liegt aber mehr an der Schwäche der dahinter. Seattle, habe ich gesagt, kann ich schwer einschätzen, haben sich nicht so richtig verbessert. Calgary will Neuaufbau starten oder hat einen Neuaufbau gestartet. Anaheim ist noch nicht so weit und San Jose ist besser als im letzten Jahr, aber nicht wirklich gut. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich für Los Angeles Platz 4 oder Platz 5 werden. Frage ist eben, wo landen sie dann im Vergleich zur Central und gegen wen spielen sie dann und reicht es zu mehr als einem Sieg in den Playoffs? Also das sind so ungefähr die drei Fragen, die ich mir dann so ein bisschen stelle. Also ja, Los Angeles, ein Team irgendwie im Mittelmaß, was ein bisschen auf der Stelle tritt. Sie haben nochmal diese beiden oder die jungen Spieler, wenn man jetzt Turkett nimmt, wenn man jetzt Byfield nimmt und wenn man Clark noch mit dazu nimmt. Das sind so drei, die könnten sie auf das nächste Level heben. Und wenn sie hinten eine Kombi haben, David Riddich alleine oder Darcy Kuemper vielleicht, das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass die Los Angeles Kings dann dadurch weiter nach vorne kommen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich tue mir schwer damit, die mit mehr als einem Erstrunden auszusehen. Und das ist dann einfach nur Stillstand, würde ich dann einfach das so bewerten. Aber warten wir ab, sie können mich und euch ja dann überraschen. Das war meine Vorschau auf die Los Angeles Kings. Morgen geht es weiter mit Tampa Bay. Die Lightning sind das Thema morgen in der Vorschau auf die Saison 2024-2025. Alles andere, wie ihr helfen könnt, habe ich am Anfang der Sendung gesagt. Deswegen für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.